Und nun zum Sport.
Das 2:2 im Revierderby zwischen Schalke und Dortmund steht nun als amtliches Unentschieden in den Büchern der Bundesliga und doch fühlten sich die Blauen aus Gelsenkirchen hinterher wie die Sieger. S04 hat, das kann man glaube ich so sagen, dem BVB ordentlich die Tour vermasselt, denn die Dortmunder liegen nach diesem Spieltag nun 2 Punkte hinter dem FC Bayern. Die Meisterschaft hat sich also verkompliziert. Ja, und was dieses Derby noch immer so besonders macht, warum Schalke sich plötzlich aus dem Tabellenkeller herausmalocht und wer auf beiden Seiten die Protagonisten waren, das wollen wir heute bei nun zum Sport klären. Durch die Sendung des SZ Fußball Talks führt wieder einmal Jonas Beckenkamp und unsere Gäste sind diesmal zwei der besten Auskenner im Fußball-Westen. Hallo Philipp Seldorf und Uli Hartmann.
Hallo und herzlich willkommen, wie der Herbert Fassbender früher sagte.
Glück auf.
Glück auf hatte ich mir eigentlich für einen Schluss überlegt, Uli, aber jetzt hast du es schon vorweggenommen. Also Philipp, vielleicht die erste Frage an dich, ein bisschen Fußballphilosophie zum Start. Es gibt ja in Deutschland jede Menge zünftige Derbys. Ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. HSV St. Pauli in der zweiten Liga, Union, Hertha BSC, Köln-Gladbach ist, glaube ich, ein heißes Derby. Nürnberg-Fürth, das liegt mir besonders am Herzen. Warum ist Schalke gegen Dortmund immer noch das aufregendste, hitzigste von all diesen Duellen?
Ja, das erklärt sich sicherlich durch die Größe der beiden Clubs. Das sind nun mal zwei der größten Fußballclubs in Deutschland mit der größten Anhängerschaft, mit den meisten Mitgliedern, die Anhänger im ganzen Land haben, während das andere Vereine halt eher regional stationiert sind. Das ist das eine. Und das andere ist, dass dieses Derby eben doch schon seit Jahrzehnten auch als Derby gelebt wird. Ich erinnere mich an die Erzählung des Vaters, an die Erzählung eines Vaters von einem Schulfreund, der sagte, schon in den 50er Jahren wären den Dortmundern die Autoreifen zerstochen worden, wenn die beim Derby in Gelsenkirchen vorgefahren seien. Und der war leidenschaftlicher Dortmunder und der hat auch diesen Konflikt schon damals vor Jahrzehnten halt lebendig gelebt und das ist bis heute so.
Wie ist das denn im Vergleich zu den anderen Derbys, die ich genannt habe? Würdet ihr beide sagen, da ist Dortmund gegen Schalke nochmal eine Nummer, ja, irgendwie prägnanter, hitziger, aufregender?
Ja, Entschuldigung, ich beantworte die Frage, Uli, pardon. Aber weil es gerade in meinem Hinterkopf noch ist vom Samstag, ja, die Atmosphäre bei diesen Spielen ist einfach enorm prickelnd und die Anteilnahme ist riesig, ja, und man gönnt dem anderen immer nur das Schlechteste, wobei ich sagen muss, das Niveau der Auseinandersetzung hat sich sogar eher verbessert, weil die Akteure irgendwie cooler miteinander sind und die Fans auch nicht mehr so, es gab ja auch schon wirklich hasserfüllte Aufeinandertreffen und das ist dann natürlich nicht schön. So finde ich, hat es sich eigentlich so im Rahmen einer gespielten Erzfeindschaft zugetragen und das ist eigentlich ein schönes Stimmungslevel. Wenn ich noch einen Vergleich ziehe, dann ist das andere Derby, zumindest vor meiner Haustür, liegt das zwischen Köln und Mönchengladbach, das ja auch eine lange Geschichte hat, das auch schon in den 70ern enorm viel Gefühl bewegt hat. Und da ist die Atmosphäre zumindest so in den orthodoxen Kreisen schon auch manchmal sehr überreizt und überspannt. Die müssten eigentlich wieder ein bisschen dazulernen, habe ich den Eindruck.
Uli, wie ist das bei dir? Du hast ja in deinem Leben auch schon viele Nachbarduelle erlebt. Was ist für dich der Reiz speziell jetzt am Ruhrpott-Derby? Hat das auch mit dem Milieu so im Revier zu tun?
Also es hat ganz sicher was mit der Historie des Ruhrgebiets zu tun und hat ganz sicher was damit zu tun, dass das Ruhrgebiet sozusagen die größte Metropole Deutschlands, wenn nicht sogar Europas ist und da einfach alles wahnsinnig verdichtet ist. Ja, also Dortmund, Bochum, Gelsenkirchen, diese Städte liegen ja auch so nah beieinander, dass man bei diesen Derbys von den Straßenbahnduellen spricht, weil die Fans wirklich mit der Straßenbahn hinfahren können. Und deshalb glaube ich auch, dass die Emotionalität bei diesen Derbys ganz besonders hoch ist. Übrigens habe ich, wenn der Philipp sagt, dass diese Rivalität fast während des Spiels fast sogar ein bisschen harmonischer geworden ist als früher. Das kann er echt damit zu tun haben, dass die Fans überhaupt froh sind, dass sie dieses Derby zurückhaben. Schalke war in der zweiten Liga, Bochum war ganz lang in der zweiten Liga. Und ich glaube, jeder Fan, jedes Vereins ist froh, dass es überhaupt zu diesen Derbys kommt in dieser Saison.
Da ist bestimmt was dran, ja. Bochum haben wir ganz vergessen, ist ja tatsächlich auch noch ganz nah an diesen beiden Ortschaften. Philipp, wir haben jetzt ja ein bisschen philosophisch angefangen und Fußballromantiker, die vermissen ja häufig dieses Urtümliche in der Bundesliga, diese bekannten Traditionsclubs gegeneinander. Was ist denn davon beim Revierderby dann wirklich auch noch konkret zu spüren? Also wie erleben die Menschen denn so ein Derby zwischen Lüdenscheid Nord, Herne West, wie man so schön sagt? Du warst ja am Samstag dann auch da.
Ja, ich habe eigentlich durchaus den Eindruck, dass dieses Spiel am Samstag sich auf der gewünschten ursprünglichen Ebene abgespielt hat. Schalke 04 ist ja nicht umsonst Aufsteiger in die erste Liga und spielt mit einer Mannschaft, die von der personellen Besetzung her so zwischen den Welten anzusiedeln ist. Schalke verkörpert so ein bisschen ja eigentlich noch seine altmodische Natur in dieser Unfertigkeit, in dieser, also ne, was die Besetzung angeht. Und die Dortmunder ihrerseits, muss ich sagen, befinden sich ja auch in so einer Art Revirement, wo sie ein bisschen weg, den Glamour so ein bisschen ablegen und sich wieder mehr so auf ihre ursprüngliche Natur besinnen. Infolgedessen würde ich schon sagen, der ganze traditionelle Charakter dieser Begegnung, der ist am Samstag voll erfüllt worden.
Und wie kamen denn diese ganzen Attribute, die wir jetzt gehört haben, zum Tragen? Denn es war ja, sprechen wir mal über das Spiel, es war ja durchaus ein spannendes, wogendes, flirrendes Fußballspiel. Also ich habe es gerne angeguckt. Wie ging es euch da?
Ja, ich habe es auch mit großem Interesse bis zur letzten Sekunde verfolgt, weil es war wirklich bis zur letzten Sekunde richtig spannend. Damit war jetzt auch nicht im Vorhinein zwingend zu rechnen. Dortmund war ja der klare Favorit mit Recht, haben sie auch bestätigt, gerade in der ersten Halbzeit, als sie deutlich besser waren, als sie überlegen waren, als sie mehr Chancen hatten, dann nur 1-0 in Führung lagen, was in erster Linie das Verdienst von Ralf Fährmann im Schalker Tor war, der hervorragend gehalten hat. Zugleich muss man allerdings auch sagen, nur 1-0 ist trotzdem gar nicht so ein schlechtes Ergebnis für Dortmund gewesen, denn die beste Chance des Spiels hatte eigentlich Schalke gehabt, als Nico Schlotterbeck Mats Hummels mit einem schlechten Anspiel in Verlegenheit brachte und Rodrigo Salazar dann allein auf das Dortmunder Tor zulief und den Ball dann halt etwas übereilt am Tor vorbeigeschossen hat. Also wäre auch ein umgekehrtes Resultat möglich gewesen. Und so war eigentlich dieses ganze Spiel. Natürlich hätte Dortmund gewinnen müssen eigentlich, weil viel mehr Chancen. Zugleich waren sie am Ende ganz froh, dass Schalke beim Stand von 2-2 eine wirklich sehr, sehr, sehr gute Chance nicht genutzt hat. Denn sie hätten auch als Verlierer vom Platz gehen können.
Wie lässt sich denn jetzt der Ausgang dieser Partie deuten für die Zukunft, Uli? Also für Dortmund definitiv ein enttäuschender Ausgang, für Schalke ein kleiner Sieg, oder? Siehst du da noch einen anderen Ansatz?
Nö, ich habe aber das Gefühl, in der Resonanz, in der medialen Resonanz aufs Spiel wird die Dortmunder Enttäuschung ein kleines bisschen übertrieben. Also ist ja gar keine Frage, dass die auch ihr nächstes Bundesligaspiel gewinnen wollten. Sie hatten ja diese Serie laufen seit dem Jahresbeginn und gerade gegen Schalke, das ist ja ganz klar, um mit den Bayern punktgleich zu bleiben. Aber die haben in den letzten Wochen so viel Vorarbeit geleistet, dass sie jetzt überhaupt wieder in dieser Situation sind, sich legitim Herausforderer vom FC Bayern nennen zu dürfen, dass diese zwei jetzt ja hergegebenen Punkte gegen Schalke, glaube ich, nicht der große Schlag ins Kontor sind. Also sie sind nach wie vor dran und am 1. April, kurze Vorausschau nur an dieser Stelle, spielen sie das Spitzenspiel in München. Und da wird sich's dann zeigen, ob sie dranbleiben, ob sie vielleicht sogar gewinnen können. Und ich glaube, dieses Unentschieden in Gelsenkirchen hat jetzt die Dortmunder nicht so aus der Bahn geworfen. Das glaube ich wirklich.
Dann schauen wir doch mal speziell noch mal rein in die beiden Clubs, Philipp. Woraus ziehen denn jetzt speziell die Schalker ihren Mut? Aus dieser kämpferischen Leistung, aus ihrem eigenen Vortrag oder eher aus der Schadenfreude, dass man dem Rivalen seine Serie und seine Titelhoffnungen beschädigt hat?
Letzteres klang natürlich auch an im Fangesang, hat aber meines Erachtens eine eher folkloristische Bedeutung und ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Schalke ist fixiert, gedanklich fixiert darauf, den Klassenverbleib zu sichern. Das wird schwer genug, der anhaltenden Erfolgsserie zum Trotz. Ich meine, sie haben jetzt 7 Spiele nicht verloren. Das ist wirklich extrem ehrenwert für eine Mannschaft, die nach der Hinrunde abgeschlagen letzter war und definitiv mit personellen Nachteilen zurechtkommen muss. Und so, das System, der Trainer hat es halt geschafft, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren, ihr einen Plan zu geben, mit dem sie ganz gut zurechtkommt. Und inzwischen funktioniert dieser Plan eben auch an einem Tag wie jetzt am Samstag, wenn eine Spitzenmannschaft der Gegner ist. Und Schalke hat ja zum Teil gar nicht auch nicht immer richtig doll gespielt am Samstag. Ne? Die haben schon ihre Deckung nicht immer dicht gekriegt. Es gab Fehler. Das 2:1, das resultierte aus einer wirklich sehr fahrlässigen Deckungslücke. Aber natürlich ist es immer das große Ganze, was zählt. Und dazu gehört eben auch der Coup mit Ralf Fährmann, der wirklich im 7. Spiel seines Comebacks, seines, ich glaube, inzwischen 8. oder 9. Comebacks im Schalke-Tor, seitdem er da ist, eine glänzende Leistung gebracht hat. Und zwar ganz unspektakulär, weil er einfach immer genau richtig gestanden hat oder weil er im 1:1 gegen Dortmunder Angreifer perfekt in Stellung kam und und der Torwart ist nun mal Bestandteil der Mannschaft. Insofern ist er auch Bestandteil des Sicherheitskonzepts und das trägt ja natürlich die Mannschaft total. Und sie haben jetzt im 3. Spiel hintereinander 2 Tore geschossen. Das ist für Schalke ist das geradezu eine Torflut aus alten Kreiselzeiten. Und auch darauf beruht natürlich eine wachsende Zuversicht, dass man das eben jetzt in jedem Spiel schaffen kann. Und diese Art von Selbstwertgefühl, ist im Abstiegskampf natürlich ganz besonders wertvoll. Also sicherlich vor 2 Monaten hätten die dieses Spiel haushoch verloren. Das kann man, glaube ich, hypothetisch behaupten.
Wenn man über die Ruhrpott-Folklore in den Mannschaften spricht, dann ist, wenn ich richtig nachgeschaut habe, Ralf Fährmann eigentlich der Einzige, der im Derby gespielt hat und eine nennenswerte Ruhrpott-Vergangenheit hat, ne? Weil der im Jugendalter zu Schalke gekommen ist. Und dann gibt es noch den Simon Terodde, der hat als Jugendlicher mal in Duisburg gespielt. Und bei Dortmund gibt es Felix Passlack und Marco Reus, die beim BVB gespielt haben, schon in jungen Jahren, aber die jetzt am Wochenende eben auch nicht gespielt haben. Und ich finde, das sagt auch ganz viel aus über die Bedeutung des Derbys für die Spieler. Also natürlich sagen die, das ist ein Highlight und unsere Fans erwarten, dass wir gewinnen und so, aber die sind alle überhaupt nicht im Ruhrgebiet sozialisiert. Und das sind natürlich stimmungsvolle Spiele, aber von denen hat keiner mit dem Ruhrgebiet aus der Kindheit oder aus der Jugendzeit irgendwas zu tun.
Weil wir gerade da dabei sind, Uli, der Spieler Henning Matriciani ist nicht aus dem Ruhrgebiet, aber aus Lippstadt in Ostwestfalen. Oder Philipp, wenn ich mich nicht täusche? Und er war ja doch irgendwie auch eine prägende Figur in diesem Spiel, oder?
Ja, absolut. Der war ein überraschender Held des Tages, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat und eben mit einigen signifikanten Aktionen sich total beliebt gemacht hat. Ne? Also großartige Rutschpartien im Zweikampf. Einige, die auch wirklich Gold wert waren, speziell die letzte in der Nachspielzeit war das, als Mo Dahoud eigentlich in richtig guter Position zum Schuss kam und sich eigentlich wahrscheinlich auch schon dachte, welches Eckerl darf es denn sein? Und dann kam eben wirklich aus dem Nichts der Matriciani angerauscht und rutscht und hat den Ball geblockt. Das war eine große Tat. Ich weiß nicht, ob der in seiner Jugend immer Schalke-Fan war. Er stammt definitiv aus Ostwestfalen und ich glaube, er war auch früher bei der Arminia sogar. Es ist am Ende natürlich irgendwie auch erweitertes Einzugsgebiet für die großen Clubs des Ruhrgebiets. Tatsache ist, einen hat es leider vergessen eben, Uli, der Mehmet Can Aydin, der ist schon lange in der Schalker Jugend, also zumindest der hat auch eine gewisse Derby-Historie aus nächster Nähe. Aber nur der Vollständigkeit halber merke ich das an. Ja, ja. Jedenfalls, um es zu Ende zu bringen, dieser Matriciani, der verkörpert eben auch ein bisschen so dieses Underdog-Feeling der Schalker, in dem sie sich gerade ganz wohl fühlen. Das ist echt jetzt kein ganz großer Fußballkünstler. Und ist auch nicht zwingend Mitglied der Stammelf, aber rutscht dann immer wieder rein, wenn irgendwo Lücken sind, so wie jetzt gerade, spielt er seit 3-4 Spielen auf der linken Seite, wo er bisher noch nie gespielt hatte. Und er macht das wirklich verdammt ordentlich, zumindest in defensiver, was den defensiven Part angeht. Nach vorne ist er jetzt nicht der Angelino, der bis zur Grundlinie geht und fantastische Flanken schlägt oder so. Aber er erfüllt seinen Job ebenso als defensiver Arbeiter. Und ja, das macht ihn automatisch populär, diese ganze Unscheinbarkeit, die er ausstrahlt. Und dann ist jede gelungene Aktion sozusagen eine Steigerung der Erwartung.
Dann würde ich noch gerne ein Wort über den Trainer verlieren. Thomas Reis, der Schalker Trainer. Uli, du kennst ihn noch aus seiner Zeit in Bochum. Was ist das für einer und was hat der bei Schalke da für Maßnahmen getroffen?
Also bevor der Philipp gleich über die Maßnahmen spricht, denn dazu bin ich an Schalke nicht nah genug dran, möchte ich einen Satz zu Thomas Reis sagen. Der ist, wenn wir jetzt über die Spieler und die Protagonisten eines Ruhrpott-Derbys sprechen, ist er vielleicht sogar der typischste und bezeichnendste Ruhrpottler, auch wenn er eigentlich aus dem Norden von Baden-Württemberg stammt. Also das ist ja schon mal ganz klar, dass er kein gebürtiger Ruhrpottler ist, aber von seiner Mentalität und wie er spricht, wie er sich gibt, seine Art, also das ist wirklich reinster Ruhrpott. Er wohnt ja noch in Bochum und ist, glaube ich, zu Schalke gekommen, weil er auch in der Nähe zu Rufen Schröder hatte. Und also was er dabei bei Schalke jetzt in den letzten Spielen geschafft hat, diese Mannschaft so zu stabilisieren, das ist wirklich sensationell. Ich hatte am Anfang das Gefühl, dass er vielleicht bei Schalke gar keinen Fuß in die Tür kriegt, nachdem er seinen Posten angetreten hatte. Aber jetzt nach der Winterpause schafft er genau das, glaube ich, was Schalke sich von ihm erhofft und erwartet hatte. Und wie er das gemacht hat, ja, da muss, in Dortmund ist ja in der Winterpause auch wahnsinnig viel passiert, wahnsinnig viel gesprochen worden, wahnsinnig viel gearbeitet worden, auch an der Mentalität. Weiß nicht, wie das bei Schalke war, ob das vergleichbar ist.
Philipp, jetzt darfst du. Thomas Reis, du hast ihn ja beschrieben als einen, der nach Goldnuggets schürft im Schalker Kader. Also er hat sich angeguckt, was habe ich? Und dann hat er plötzlich ein paar fähige Leute gefunden. Und sie haben noch einen Verteidiger namens Moritz Jentz dazu bekommen, oder?
Ja, das ist das Verdienst des Scouting-Abteilung des Clubs. Die hatten offenbar diesen Spieler schon ein wenig länger im Blick gehabt und es war bis dahin nicht zustande gekommen. Jetzt im Winter tat sich eben die Möglichkeit auf. Und man muss sagen, dieser Mensch ist ein Segen für die Mannschaft. Seitdem er da ist, hat er jede Sekunde gespielt im Zentrum der Deckung neben Maya Yoshida. Und er ist nicht nur als Innenverteidiger Gold wert, sondern er hat eben auch seinen Nebenmann quasi vergoldet. Denn Yoshida ist ein hervorragender Verteidiger, aber eben auch ein bisschen zu langsam in der Reichweite und in der Aktion. Und neben Jentz funktioniert er auf einmal wirklich 1A. Und das ist tatsächlich die Grundlage dieses sportlichen Aufschwungs, der halt mit Stabilität in der Defensive begonnen hat. Wenn es um Reis geht, ja, ich könnte jetzt auch nicht sagen, wie sein Training aussieht und ob das unheimlich kunstvoll und gekonnt ist. Das Resultat spricht eindeutig für ihn. Es ist ja jetzt nicht irgendwie ein italienisches, ausgefeiltes Taktiksystem, aber es ist eben eine klare Struktur. Es wird mannorientiert im Feld auch quasi vorwärts verteidigt und ja, es beruht natürlich vieles auf Hingabe und Laufbereitschaft und Einsatzwillen und so weiter. Das bringt die Mannschaft wirklich erstklassig mit. Man muss auch wirklich sagen, dass es faszinierend ist, eben zu sehen, wie so Leihspieler wie eben der besagte Moritz Jens oder jetzt der Mittelstürmer Michael Frey, der Simon Terodde abgelöst hat, wie die sich eben einsetzen und was die so an sichtbarer leidenschaftlicher Bereitschaft zum Einsatz an den Tag legen. Das ist außergewöhnlich, denn es sind halt eben so in Anführungszeichen Söldner, die sind da und werden bald wieder weg sein, wobei Jens, falls Schalke erstklassig bleibt, auch bleiben wird und auch schon bekannt hat, er würde auch gerne 4 Jahre bleiben oder auch 5. Warten wir mal ab, ob es wirklich so ist, wenn das alles gut geht. Aber diese Hingabe an einen Verein, der ihnen bisher nur aus der Ferne bekannt war, die ist auffallend. Und das hat natürlich wiederum mit dem großen Ganzen zu tun, mit dem Nimbus des Traditionsclubs, mit dem Publikum, das sich eben auch in diesem Abstiegskampf wirklich aktiv eingeschaltet hat, weil es eben so unglaublich positiv ist. So kommen da eben Faktoren zusammen, die aus einer Mannschaft, die halt sportlich im Nachteil ist, weil sie einfach nicht so gut ist oder nicht so gut besetzt ist, dann doch eben auch wirklich konkurrenzfähig mitbieten kann. Und wenn sie dieses Level halten, ja, dann habe ich, dann würde ich sagen, können sie bis zum letzten Spieltag auf jeden Fall um die Klasse mitbieten.
Was der Reis bei Schalke gerade schafft, das deckt sich wirklich auch mit dem, wie ich ihn in Bochum wahrgenommen habe. Denn er hat so eine Art und so eine Ansprache, mit der die Spieler wirklich offensichtlich immer voll erreicht. Und ich hätte mir vorstellen können, dass das, was er mit Bochum geschafft hat, sich nicht 1:1 auf einen anderen Verein übertragen lässt. Aber genau das gelingt ihm gerade bei Schalke. Und das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es gibt ja so Trainer, die die nicht die großen Rhetoriker sind, die jetzt nicht wie Jürgen Klopp sich in die Pressekonferenz setzen und das gesamte Publikum unterhalten und die mit brillanten Gags sich hervortun, ja, die aber kein Stück weniger als Klopp, der das ja auch kann, nämlich mit seinen Spielern umgehen, die den Kabinenton finden und die Spieler erreichen. Also bei Hansi Flick ist es ein bisschen ähnlich. Alle, die ihn auch nur ein bisschen näher kennen, sagen, dass er eben so einen hervorragenden Umgang innerhalb der Kabine mit den Spielern hat und findet. Und das ist bei Reis in gewisser Weise offenbar auch so. Der sagt ja auch von sich selbst, er sei ein einfacher Mensch und er sei irgendwie keine intellektuelle Leuchte, so hat er das nicht ausgedrückt, aber das wollte er damit vermitteln. Ich will auch überhaupt nicht behaupten, er sei irgendwie intellektuell in irgendeiner Weise eingeschränkt oder beschränkt oder so. Gar nicht. Aber er macht es nicht kompliziert, wenn er etwas erklärt. Aber dafür versteht er es aber, die Dinge sehr, sehr klar zu benennen. Und er hat auch, wie ich finde, einen angenehmen Mut zur eigenen Meinung. Und er traut sich auch, Dinge zu sagen, die andere lieber für sich behalten, weil sie glauben, dann ist die öffentliche Resonanz womöglich zwiespältig. Und das zeichnet Reis auch aus in seinem öffentlichen Auftritt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er diese Klarheit auch intern an den Tag bringt.
Jetzt sind wir auch wieder beim Ruhrgebiet, weil Reis in Bochum mal gesagt hat, im Ruhrgebiet sagt man sich ehrlich die Meinung. Ich glaube, das tut er im Fußball auch in der Kabine und die Spieler wissen, damit umzugehen und sind ihm sogar dankbar dafür, das glaube ich.
Also dann würde ich sagen, schwenken wir mal Richtung BVB. Wir haben jetzt fast alles erfahren über Schalke. Uli, Dortmund 2-mal geführt in diesem Spiel und man dachte eigentlich, ja, das gewinnen die jetzt routiniert. Was ist denn dann schiefgegangen in diesem Spiel? Wenn man sich ein bisschen in der Presse umschaut, dann geht es da häufig um die Abwehr, um die Chancenverwertung. Wie hast du das erlebt?
Also das wirklich Überraschende diesmal war, dass in beide Gegentore ausgerechnet Jude Bellingham involviert war in die Entstehung der Gegentore. Und Jude Bellingham ist natürlich eigentlich der überragende Spieler dieser Rückrunde bisher für Borussia Dortmund. Aber da darf man ihm jetzt auch nicht so nahe treten. Man darf ihn da nicht in so eine Geschichte reinreiten. Es wird jetzt auch schon geschrieben, dass er ein Tief erlebt und dass er einen Rückschlag erlebt. Ja, das mag ja sein, dass er im Moment und auch am Samstag im Derby nicht auf dem Niveau gespielt hat, das er in den vergangenen Wochen gezeigt hat. Aber dazu sage ich wirklich nur einen Satz. Der Junge ist 19. Mit 19 sitzen in anderen Clubs dieser Größenordnung die Spieler auf der Bank und kriegen mal 10, mal 15 Minuten. Und der Trainer sagt, wir wollen unser Talent nicht verheizen. Der Bellingham spielt in jedem Spiel, ist oft der überragende Spieler. Und jetzt hat er sich mal zwei Fehler geleistet, die möglicherweise am Ende mit dazu beigetragen haben, dass das Spiel nicht gewonnen wurde. Aber ich glaube, das wissen die Dortmunder einzuschätzen und der Bellingham selbst wahrscheinlich auch.
Wie ist das denn bei den Dortmundern mit den Ausfällen jetzt in dem Spiel? Sie haben jetzt auf Schalke ohne Reus gespielt, ohne Adeyemi, Brandt. Der Torwart Kobel hat gefehlt. Auch der Stürmer Sebastien Haller ist ja noch bei Weitem nicht so in Form, wie er sein sollte. Welche Rolle spielen diese ganzen Verletzungen oder Ausfälle, die sie hatten?
Eine sehr, sehr wichtige, finde ich. Weil wir haben vorhin darüber gesprochen, wie stabil Schalke defensiv geworden ist. Das haben die Bochumer auch gemerkt, als sie kürzlich ihr Derby gegen Schalke zu Hause 0-2 verloren haben. Schalke ist wirklich defensiv oder überhaupt sehr stabil geworden. Und wenn bei Dortmund, und das muss man sich ja wirklich so mal bewusst machen, die komplette Offensive ausfällt, Brandt auf dem einen Flügel, Adeyemi auf dem anderen Flügel, Reus im Zentrum. Ich nehme den Moukoko mal dazu, obwohl der natürlich längerfristig verletzt ist, aber trotzdem auch eine Option gewesen wäre, für Haller reinzukommen. Dann hast du im Grunde die komplette Offensive im Derby nicht dabei gehabt und Bino Gittens und Daniel Mahlen, die in der Startelf standen, sind hervorragende Fußballer, aber beim BVB eben nur Ergänzungsspieler und du hast es angesprochen, Sebastien Haller ist sicher ein überragender Fußballer, aber der wird mindestens bis zum Beginn der kommenden Saison brauchen, um wieder aufs alte Niveau zu kommen. Ob er aufs alte Niveau kommt, das können wir alle nicht sagen. Dazu waren, glaube ich, die Erlebnisse, die er hatte im letzten Dreivierteljahr, zu massiv. Das kann keiner beurteilen, ob so ein Fußballer wieder so gut wird, wie er vorher war. Das muss man abwarten. Aber wenn bei Dortmund alle diese Offensivspieler ausfallen oder nicht an ihr Leistungslimit kommen, dann merkt das so eine Mannschaft natürlich massiv.
Philipp, Frage an dich. Du warst ja im Stadion und dann auch in der sogenannten Mixed Zone. Hast du da auch von den Dortmundern was mitbekommen, wie die Beteiligten, die Verantwortlichen das jetzt verdauen? Also wie schwer wog bei denen so ein bisschen dieser Punktverlust und auch, dass die Bayern jetzt doch irgendwie 2 Punkte voran sind?
Ja, die haben schon gehadert und das sah man ja auch, als sie sich ihren Fans zugewandt haben. Die sind natürlich, wie sich das gehört, in Deutschland in die Kurve marschiert und haben sich verständigt mit ihren Anhängern. Und da sah man die Enttäuschung deutlich. Auf der Gegenseite sah man, wie dieser Punktgewinn gefeiert wurde. Also da war der Kontrast offensichtlich. Ja, denke aber auch, wie Uli es eben gesagt hat, die werden sehr relativ zügig über diesen letztlich Punktverlust hinwegkommen und werden auch feststellen, naja, man kann auch mal unentschieden spielen, auswärts in einem besonderen Spiel. Und die Serie, zumindest in der Bundesliga, bleibt ihnen ja trotzdem erhalten. Unbesiegt sind sie weiterhin und halten auch wirklich eben ihr hohes Niveau. Und das ist ja eigentlich das, was bemerkenswert ist. Ich wollte einen Satz zu Jude Bellingham sagen. Mir, der ich ihn nicht so oft live sehe, ist am Samstag auch aufgefallen, dass er vielleicht auch ein bisschen einfach ermüdet war. Und das wäre ja auch kein Wunder, weil, wie Uli ja auch sagt, der ist 19 Jahre alt, spielt immer, ist eigentlich schon die total spielbestimmende Person beim BVB. Nicht nur strategisch, sondern eben auch als Typ, weil er das Spiel so an sich zieht und weil er so eine dominante Persönlichkeit ist, im positiven Sinne. Und der Trainer Edin Terzic reagierte auch so ein wenig, so sensibel oder sagen wir mal, so als wäre er erwischt worden auf die Frage, ob Bellingham nicht dann besser auch irgendwann mal eine Pause bekommen hätte, keine Ahnung, nach einer Stunde vielleicht ausgewechselt worden wäre, ob das nicht besser gewesen wäre. Und dann hat er dazu auch was gesagt, aber hat es eigentlich nicht unbedingt verneint. Ich glaube, da war er ein bisschen schuldbewusst. Bellingham hätte sicherlich einfach, ja, eine Pause gebraucht. Es saß ja auch noch Salih Özcan auf der Bank, der sicherlich sehr gut in dieses Spiel gepasst hätte. Also nicht, dass es ist jetzt nicht dramatisch, aber man muss eben sehen auch, dass Bellingham vielleicht auch mal gebremst werden muss, selbst wenn der das nicht will. Und bei Sebastian Haller ist es vielleicht ein bisschen ähnlich, wahrscheinlich, der will ja auch unbedingt spielen und hat auch gesagt, also er würde auf gar keinen Fall akzeptieren, wenn er gar nicht aufgestellt würde. Vielleicht ist es aber so, dass er selber noch nicht weiß, wann er wieder auf seiner alten Höhe ist. Im Moment ist es definitiv nicht, das war unübersehbar.
Im Pott gab es an diesem Wochenende ein Unentschieden und doch irgendwie einen Sieger, das haben wir gehört. Schalke feiert das 2:2 als kleinen Triumph gegen den Rivalen aus Dortmund. Und wenn man sich das Restprogramm oder das nächste Programm der Schalke anschaut, gegen unter anderem Augsburg, Hoffenheim, Hertha, dann klingt das doch durchaus machbar. Wir haben viel gelernt über dieses immer noch sehr besondere Derby. Und auf der Gegenseite Dortmund braucht nun eventuell einen Sieg in München am 1. April, um noch eine Chance in der Meisterschaft zu haben. Bis dahin geht jetzt mal der Dank erstmal an die Experten Philipp und Uli und ebenso an unseren Produzenten Immanuel Pedersen. Wer uns Feedback schreiben möchte, erreicht uns unter podcast@sz.de. Und damit sage ich bis zur nächsten Woche und wie versprochen, Glück auf!